Also, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Hottes Kummerkasten Webradio ist es teilweise interessanter, den beiden hier bei der Musik zuzuhören, wenn sie sich unterhalten, als wie das, was sie hier rüberbringen. Und dementsprechend aber, dass sie nicht den Faden verlieren, übergebe ich sofort der Manu.
Na. Also, wir bringen auch alles dann schon in der Sendung rüber. Wir müssen das nur also ein bisschen gut strukturieren. Ne? Wir können ja nicht so das einfach so wild laufen lassen, das geht ja nicht.
Du weißt ja, wie ich das meine.
Herr Professor Fangerau, also das, was wir gehört haben bislang, ist natürlich sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch für die Menschen, die es betrifft, sehr wichtig, weil es zeigt, dass man sich eben mit den Dingen, die ihnen angetan wurden, auf wirklich wissenschaftlicher Seite auseinandersetzt. Und das ist den Menschen sehr wichtig, weil sie ja in ihrem Leben sehr, sehr häufig erfahren mussten, dass man ihnen nicht geglaubt hat, dass man sie als sogar verrückt tituliert hat, weil sie sich also solche spinnerten Geschichten ausdenken, dass sie viele, viele Probleme hatten, auch eben Ärzten klarzumachen, warum sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, eine Depression haben, Angststörungen haben, Phobien haben, und so weiter. Das ist schon sehr wichtig, dass eben Menschen auch mal den Eindruck bekommen, ja, auch wenn die Politik so ein bisschen holprig damit umspringt, es gibt doch Druck über Wissenschaftler, die also wirklich auch von außen nach innen einwirken und sagen, wir haben uns damit beschäftigt, wir haben hier eine wissenschaftliche Arbeit, wir haben da eine wissenschaftliche Arbeit und sie können nicht länger darüber hinwegsehen. Das ist ganz, ganz wichtig und das gibt natürlich auch den Menschen, um die es hier geht und die seit Jahren eben um ihre Rechte, teilweise ja auch seit Jahrzehnten um ihre Rechte kämpfen, neue Hoffnung und auch, so wie ich einfach hoffe, Auftrieb, ja. Weil ich habe in meiner Beratungstätigkeit sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, die mir sagen, ach, wissen Sie oder weißt du, es bringt doch nichts. Wo ich dann immer sage, nein, bitte, bitte, bitte nicht aufgeben, ja. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Und solange wir noch nicht am Ende sind, bitte nicht aufgeben.
Kann ich, würde ich auch unbedingt bestätigen. Also man kann ja immer fragen, oder viele Leute fragen immer, wozu ist Geschichte eigentlich gut? Ist doch vorbei. Und einer der vielen Gründe, wofür Geschichte gut ist, ist eben auch genau der, nicht zu vergessen. Aufarbeiten kann hier ja auch nicht heißen, am Ende, wir arbeiten historisch auf und dann gibt es einen Bericht oder ein Buch, der kommt ins Regal und dann fällt da Staub rüber und wir müssen nicht mehr drüber reden, weil es ja aufgearbeitet ist. Das Gegenteil ist der Fall. Aufarbeitung soll ja heißen, wir haben hier eine historische Sammlung von Geschichten, die jemand anders erzählt hat als die Betroffenen, die in die Geschichten von Betroffenen einfließen. Daraus entsteht ein Gesamtmosaik einer Geschichte und über die reden wir jetzt. Und meines Erachtens heißt eben Aufarbeiten und Anerkennung eben auch ja, zur Kenntnis nehmen, was war. Und da kann eine historische Analyse helfen. Um es anders auszudrücken, wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, setzen andere mich sofort dem Verdacht auf, ich mach das mit einem bestimmten Grund. Ich verfolge damit ein Ziel. Ja. Wenn aber jetzt eine kollektive Geschichte erzählt wird von jemandem von außen, dann kann keiner jemanden, der nun sagt, meine Geschichte gehört hier rein, so einer Person kann nicht mehr gesagt werden, du erzählst mir das doch jetzt hier nur, weil du das und das von mir willst. Und das ist die Idee auch, oder eine der Ideen dieses historischen Projektes.
Ich denke auch, und das hat ein kluger Mann gesagt, ein Volk, das sich mit seiner Geschichte nicht auseinandersetzt, kann nicht lernen. Ja? Also ich denke, wir, und ich sage bewusst wir, weil ich gehöre ja auch zu den betroffenen Menschen, wir haben ja nicht umsonst überlebt, egal welche Opfer. Vielleicht ist dieser Vergleich ein bisschen zu vermessen, aber auch die Überlebenden des Krieges, die Überlebenden der Konzentrationslager und auch die Überlebenden dieses Systems, ja, wir sind ein Teil dieses Volkes und wir sind ein Teil dieser Geschichte. Und wenn unsere Gesellschaft aus dieser Geschichte nicht lernt, dass sich das nicht wiederholen darf, dann besteht die Gefahr, dass es sich wiederholt. Sie wissen selber, dass also gerade in unserer Gesellschaft es viele Menschen gibt, die immer noch behaupten, es hat keine Konzentrationslager gegeben, die gewisse Dinge immer noch verherrlichen, ja, und versuchen, jungen, perspektivlosen Menschen das Blaue vom Himmel herunterzulügen. Es hat diese Dinge gegeben, es hat unsagbare Verbrechen in unserer Geschichte gegeben, alle begangen von Menschen. Und wir müssen einfach wirklich diese Auseinandersetzung suchen, um daraus zu lernen.
Da würde ich nie widersprechen, also vollste Unterstützung, ja.
Dankeschön. Gut, ich würde gerne nochmal zurückkehren zu der Situation jetzt zu Zeiten von Corona. Und ich reflektiere nochmal die Situation in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein ist hinsichtlich von Besuchen in Einrichtungen, um Anträge aufzunehmen, das ist noch in der Planung, wie gestartet werden kann. Aber in diesem Zusammenhang habe ich mich auch mit einer großen Trägerschaft hier in Schleswig-Holstein von Pflegeeinrichtungen auseinandergesetzt, wo mir also berichtet wurde, man hat aus dieser Pandemie zum einen sehr viel gelernt und sehen Sie, das ist bestätigt genau das, was ich vorhin gesagt habe, wo Sie mir zugestimmt haben. Man hat nämlich zum einen gelernt, wie muss Isolierung durchgeführt werden, damit Menschen, die infiziert sind, nicht andere Menschen infizieren. Wie muss also wirklich eine Ansteckung verhindert werden und wie muss jetzt gelockert werden für die Menschen, die in diesen Einrichtungen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit sehr viel Wohlwollen also von unserem Landespastor hier gehört, dass er sich große Gedanken darüber macht. Die Menschen, die also zum Beispiel geistig behindert sind, neigen oft dazu, zu kommunizieren über die körperliche Berührung. Das heißt also, andere Menschen in den Arm zu nehmen. Das ist für sie ganz, ganz lebensnotwendig, ja. Und da sieht er auch die Gefahr, wie das ist für diese Menschen, wenn ihnen das weggenommen wird. Und in diesem Bereich muss zum Beispiel also vorrangig eine Lockerung sein. Im Demenzbereich, demente Menschen brauchen eine Regelmäßigkeit. Und dazu gehört eben auch ein bestimmtes Aussehen eines Menschen. Und ein Mensch, der eine Alltagsmaske trägt, das können demente Menschen oft nicht einordnen. Sie verstehen es nicht. Sie haben keinen Bezug zu diesem Menschen. Auch da. Also er hat mir da sehr, sehr viel erzählt. Und natürlich hat man auch gelernt, dass man relativ unvorbereitet gewesen ist, aber nicht so, wie es in den Medien dargestellt wurde, weil man sich nicht um Schutzkleidung bemüht hatte, sondern man hatte gerade den Novovirus abgearbeitet, wo also sehr viel Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und so weiter gebraucht wurde. Und dann kam also aus dem Nichts Covid-19 beziehungsweise Corona und man stand vor leeren Lagern gewissermaßen, ja?
Ja.
Und
ja. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Das ist ganz spannend, dass Sie das erzählen. Ich war nämlich in einer Einrichtung, die wir beforscht haben, gerade hatte ich ja eben schon erzählt, als das Coronavirus Europa erreichte und in dem Randgespräch so neben unserem Thema war genau das Thema. Gerade sind die Durchfallerkrankungen durchgezogen und jetzt weiß man gar nicht, was man machen soll. Und eine große Sorge, die dort auch artikuliert wurde, was dann ja Wirklichkeit wurde, was passiert, wenn die Menschen nicht mehr besucht werden können von den Angehörigen, mit denen sie vertraut sind. Und was ich persönlich auch mit Blick auf unsere Studie wirklich dramatisch finde, ist im Zeitzeugen, die wir befragt haben, die berichten, dass oft fast genauso schlimm wie die körperliche Gewalt diese große Distanziertheit und Kälte und das Desinteresse an ihnen erlebt wurde. Also ja. diese nicht mal Abneigung, sondern es reichte nicht mal für Abneigung, sondern es war Distanz und Interesselosigkeit. Und da hatte ich mir eben auch überlegt, ob nicht vielleicht das Social Distancing so Gutes gegen Virenausbreitung hilft, verheerende Folgen hat für Menschen, die schlimmste Erlebnisse mit solcher Distanzierung verbinden.
Also das hat es mit Sicherheit, und da sind wir auch bei dem Punkt, wo ich vorhin schon sagte, da gehen wir später darauf ein, was bedeutet das alles? Was bedeutet das für Menschen, die also physische, das heißt körperliche, psychische und auch sexuelle Gewalt erfahren haben? Und zur körperlichen Gewalt kommt ja nun die psychische Gewalt, das heißt die seelische Gewalt, wo ja eben auch durch das, was Sie gerade beschrieben haben, Gefühlskälte agiert wurde, durch Entziehen. Man hat also, ich erinnere mich an eine bekannte Professorin, die ich also persönlich kenne, von der ich behandelt wurde, das war Frau Professor Bilicki. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name etwas sagt. Das war in den 60er Jahren ein Professoren-Ehepaar aus dem psychiatrischen Bereich. Sie hat ein Buch geschrieben, zum Beispiel darüber, wie man, also Kinder, ich nenne es jetzt einfach mal so, ich drücke es mal in meinen Worten aus, wie man Kinder brechen kann, indem man erst Nähe zum Kind aufbaut und dann diese aufgebaute Nähe radikal wegnimmt. Ja. Ein unglaubliches, brutales Vorgehen, was im Grunde genommen dazu führen sollte, dieses Kind also wirklich zu brechen, um es dann zu formen und aufzubauen, wie man sich das vorstellte. Mhm. Und also all diese Dinge gehörten ja mit zu diesen, ich nenne es mal, Verwahrmaßnahmen. Erziehung, wie gesagt, von Erziehung können wir hier nicht sprechen, von dieser Disziplinierung, von dieser Vorstellung, wie also Kinder, die aus unzureichenden Verhältnissen kamen, noch einigermaßen hinzukriegen. Ich benutze jetzt mal diese Umgangssprache, noch einigermaßen hinzukriegen sein, ja. So. Und nun passiert also Folgendes, und das haben Sie sehr schön beschrieben: Plötzlich begegnet solchen Menschen, die also solche Dinge erfahren mussten in Kindheit, Jugend, Sozialdistancing. Ja, also jetzt müssen sie Abstand halten, sie sollen mit Menschen nicht kommunizieren, sie sollen die wenigen Menschen, die sie kennen, nicht besuchen. Werkstätten, in denen sie sonst ihre Tagesstruktur wiederfinden, plötzlich geschlossen. Ja? Sie sind sich selbst überlassen, in den Einrichtungen dürfen sie auch nur mit Abstand Kontakt haben oder aber, wenn sie allein leben, auf kleinsten Lebensraum beschränkt. Das ist Zurückversetzung in die damalige Zeit.
Ja, wenn ich mir die Zeitzeugengeschichten, die ich habe, so angucke, kann ich mir das sehr vorstellen. Ich habe mich auch ein bisschen mit Masken beschäftigt, einfach aus Interesse. Und da hatten wir ja gerade, als es keiner gehört hat, schon mal drüber gesprochen, kurz. Mhm. Was da eben auch, wenn Betroffene das haben, von vielen Betroffenen berichtet wird und eben nicht irgendwie komisch ist, sondern es ist so Menschen, die Gewalt erlebt haben, häusliche Gewalt, Gewalt in Institutionen, für die ist diese Maske nicht nur beim Gegenüber eine Bedrohung, wie bei Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, die niemanden mehr wiedererkennen, sondern es ist auch bedrohlich, weil die Maske auch als Einschränkung empfunden wird, die Bedeckung des Mundes. Das ist fast schon bildlich, nicht? Das lange Verbot, vor sich selbst oder von anderen über das, was man erlebt hat, zu sprechen. Und jetzt wird einem bildlich gesprochen mit der Maske wieder der Mund zugehalten. Also ich habe gehört, dass viele der Betroffenen das nicht ertragen. Und da kann ich eigentlich auch nur sagen, wenn man Bahn fährt beispielsweise, muss man die Maske nicht tragen, wenn man sie nicht tragen kann. Und da beißt sich wieder die Katze mal in den Schwanz. Man muss halt nachweisen und erklären können, warum man die Maske nicht tragen kann. Und wenn man seine Geschichte aber nicht erzählen will aus anderen Gründen, dann ist man wieder in dieser Falle gefangen, dass man aus diesem Kreislauf, ich kann nicht reden, ich kann nicht erzählen und jetzt habe ich wieder schlechte Folgen, weil ich nicht erzählen kann, dass man da nicht heraus kann.
Also ich würde da gerne noch mal drauf eingehen. Sie wissen aus ihren historischen Forschungen ja auch, was den Kindern im Einzelnen angetan worden ist. Wir müssen das jetzt hier nicht nun auf alle Bereiche vertiefen, aber ich würde gerne noch mal bei der Begründung, warum manche Menschen die Maske nicht ertragen, auf ein, zwei Sachen zurückkommen. In der modernen Welt nennt man das Waterboarding. Sie wissen, was ich damit meine. Sie sind in Ihren Forschungen darauf gestoßen, dass Kinder in Badewannen unter Wasser getaucht worden sind.
Genau.
Sie sind in Ihren Forschungen darauf gestoßen, dass Kinder, die ins Bett genässt haben, mit Gewalt, mit dem Kopf in ihren eigenen Urin gedrückt wurden.
Richtig.
Sie sind sicherlich in Ihren Forschungen, entschuldigen Sie, darauf gestoßen, dass Kindern der Mund zugebunden wurde, entweder um sie sexuell zu missbrauchen oder aber um sie zu verprügeln.
Ja, genau.
Und jetzt müssen genau diese Menschen wieder eine Maske aufsetzen. Also jeder vernünftige Mensch, der uns jetzt gerade zugehört hat, da brauche ich gar nicht weiter reden, der weiß eigentlich, was los ist. Aber, und ich möchte da nochmal, und ich, Sie merken vielleicht, dass ich jetzt gerade so einen bösen Ton in meiner Stimme habe und ich bin auch wirklich böse, weil es mir jetzt mehrfach untergekommen ist in meiner Beratungstätigkeit. Da rafft sich ein Mensch schon auf. Weil es also heißt, wenn Sie die Maske nicht tragen, müssen Sie ein Attest vorlegen. Da rafft sich ein Mensch also auf, egal ob Männlein oder Weiblein, und geht zu seinem Hausarzt und bricht wirklich sein Schweigen oder aber auch vertraut sich jemandem an, dem er sich bislang nicht anvertraut hat, und erzählt, was ihm passiert ist oder ihr passiert ist. Und wissen Sie, was dann kommt? Dann kommt nicht etwa das gezückte Attest mit dem Stift zur Unterschrift, sondern dann kommt, ja, da kann ich auch nichts machen, das ist nun mal so. Wissen Sie, ganz schlicht gesagt, da kommt mir das Mittagessen zurück. Oder aber, dass also jemand mich anruft und sagt, also ich merke, dass diese Person, weil ich schon über längeren Zeitraum mit ihr Kontakt hatte, sich drastisch verändert. Und ich merke, da sind sogar so suizidale Tendenzen. Ich bin keine Psychiaterin, um Gottes Willen. Aber wissen Sie, man entwickelt als Selbstbetroffener eine gewisse Feinfühligkeit. Ich kann heute noch erkennen, an Menschen, die mir entgegenkommen, die ich überhaupt nicht kenne, dass sie mit Psychopharmaka seit Jahren gefüttert werden. Also ich merke eine deutliche Veränderung und frage, sagen Sie, Sie nehmen doch Tabletten gegen Depression, also ein Psychopharmaka. Ja, aber ich habe keine mehr. Ja, das geht doch aber nicht. Dann müssen Sie doch zum Arzt und Sie müssen sich ein Rezept ausstellen lassen. Nee, ich habe Angst, ich will da nicht hingehen. Ich muss da eine Maske aufziehen und ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich merke aber deutliche suizidale Tendenzen, also Selbstmordabsichten, um das mal für unsere Hörer zu erklären. Und ich merke Entzugserscheinungen im Erzählen von der Symptomatik, ja. So, nach jahrelangem Psychopharmaka-Einnahme, es gibt kaum Psychopharmaka, die nicht abhängig machen, das wissen Sie auch. So, also, es muss was geschehen und der Anrufer bzw. die Anruferin bittet mich dann, ob ich vielleicht den Hausarzt anrufe. Ich rufe da an, schildere also die Problematik, Patientin sowieso, braucht also ihr Medikament und schon einige Tage nicht genommen und suizidale Tendenz und Entzugserscheinungen spürbar. Und dann tönt mir aus dem Lautsprecher entgegen, Wir haben aber eine Anordnung vom Doktor. Wir dürfen keine Rezepte ausstellen, ohne die Krankenkassenkarte eingelesen zu haben. Wie bitte? Ich habe Ihnen gerade erklärt, da hat jemand riesige Angst, in die Praxis zu kommen. Und Sie wollen die Krankenkassenkarte? Bitte sprechen Sie mit dem Doktor. Ein paar Minuten später zurück in der Leitung. Nein, der Doktor hat gesagt, wir dürfen das Rezept nicht rausgeben, ohne die Krankenkassenkarte eingelesen zu haben. Bitte wenden Sie sich an die Krankenkasse, die möchten uns einen Fax schicken. Das ist der Moment, wo ich denke, Mensch, nun sei doch mal das, was du bist, Mensch. Und jetzt machen wir nochmal Musik.